Familie kann heute verstanden werden als generationenübergreifender Fürsorgezusammenhang. Das wäre so die allgemeinste Definition, die auch Familien mit einbezieht, die nicht jetzt eine biologische Abstammungsgemeinschaft sind. Es gibt ja eine große Pluralisierung von Lebensformen. Also das wäre der weitestmögliche Begriff, was nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass natürlich die gesellschaftlich hegemoniale Vorstellung immer noch die ist einer heterosexuellen Kleinfamilie mit eben als biologischer Abstammungsgemeinschaft. Es gibt noch zwei, drei andere Dinge, die man nennen kann, um die Spezifik dieser Sozialbeziehungen, also Familienbeziehungen zu kennzeichnen. Das ist zum Beispiel die Einzigartigkeit, die Unersetzbarkeit dieser Sozialbeziehungen. Also man hat eben, also es gibt natürlich Ausnahmefällen, wo man zwei Mütter hat oder eine Pflegemutter und eine leibliche Mutter oder so, aber in der Regel hat man eine Mutter, einen Vater oder Bruder und Schwester. Das sind nicht aufkündbare. Das sind Beziehungen, die man im Prinzip nicht aufkündigen kann. Es hat sich natürlich einiges geändert in den letzten 40 Jahren. Das eine habe ich schon angesprochen. Also wir sprechen in der Soziologie von einer Pluralisierung von Lebensformen. Also es gibt inzwischen homosexuelle Partnerschaften mit Kindern. Es gibt natürlich Adoption, das ist schon ein lang verbreitetes Phänomen, aber auch Adoption und Pflegschaften haben sich ausgeweitet, natürlich auch im globalen Zusammenhang. Es gibt Wahlverwandtschaften etc. Es gibt auch Formen von familialen oder familienähnlichen Zusammenleben über WGs. Es gibt Mehrelternschaften und so weiter. Also es haben sich Lebensmodelle ausdifferenziert, was auch eine Folge ist des normativen Wandels, also des Aufbrechens ganz klassisch traditioneller Vorstellungen, die noch in den 60er Jahren sehr stark wirksam waren. Und dass dieser normative Wandel sich so durchgesetzt hat, ist natürlich nicht zuletzt auch ein Ergebnis von sozialen Kämpfen der sozialen Bewegung, vor allem der 1970er und 80er Jahre, also vor allem natürlich die Frauenbewegung, aber auch schwul-lesbische Kämpfe etc., also die sozusagen zu einer Ausweitung des Vorstellungsraums dessen, was wir für möglich und lebbar halten, geführt hat. Trotzdem, wenn Sie nach der Funktion fragen, ist natürlich die zentrale, eine der zentralen Funktionen, die Familie auch heute noch ausübt, jene von Fürsorge, also von Fürsorge von Kindern und auch alten Menschen, also Menschen, die erstmal fürsorgebedürftiger sind, aber natürlich auch Unterstützung von gegenseitige Unterstützung von erwachsenen Menschen. Und wir wissen natürlich alle, dass da Geschlechterverhältnisse in Familien sehr stark eingewoben sind. Das heißt, auch die Fürsorgearbeit erstmal ungleich verteilt ist. Und das ist auch bis heute so. Da zeigt sich eine unglaubliche Stabilität, auch wenn wir davon ausgehen, dass auch da sich ein normativer Wandel insofern durchgesetzt hat, dass vielfach so das Verständnis von Gleichberechtigung herrscht, insofern, dass man sagt, das teilen wir uns, also auch bei heterosexuellen Zusammenhängen und Familien gesagt wird, alle sollen sich Fürsorgearbeit und Hausarbeit und Care-Arbeit teilen, aber die große Last ist eigentlich auch immer noch auf den Frauen. Genau, und die andere zentrale Funktion, die Familie auch weiterhin noch übernimmt, ist eine Sozialisationsfunktion, also irgendwie Kinder zu sowas wie gesellschaftsfähigen Mitgliedern zu machen.
Ja, in einem Interview mit dem Freitag wies Ihre Kollegin, mit der zusammen Sie diese Milieustudie zum Wandel von Geschlechterbeziehungen erarbeitet haben, die wies darauf hin, dass, ich zitiere sie mal, Frauen schon immer vermehrt in Teilzeitbeschäftigungen und ungesicherten Arbeitsverhältnissen arbeiteten und dass also heute Männer Schwierigkeiten gegenüberstehen, die, ich will mal sagen, zu einem normalen Frauenleben bisher dazugehört haben. Was passiert da in der Männerwelt, was diesen Rollenswitch angeht?
Ja. Das sind derart ganz komplexe Umbrüche, die sich da vollziehen. Wir gehen zum einen aus wir können beobachten eine eben Erosion des Normalverdienermodells und damit auch der Ernährerrolle, die auch so nicht mehr gegeben ist. Das hat was mit geringeren Löhnen zu tun, es hat was mit der Prekarisierung der Arbeitswelt zu tun, mit der Verunsicherung auch klassischer männlicher Erwerbswelten in Industrie und Fachhandwerk etc. Also das heißt auch für Milieus, wo eigentlich noch die Ernährer eher sozusagen das Leitbild ist, dem man folgen möchte, ist das eigentlich gar nicht so mehr möglich finanziell, also ganz sozusagen aufgrund der gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen wir gegenwärtig leben. Das ist die eine Dimension des des Wandels in Bezug auf Männlichkeit. Also es ist sozusagen so eine Art erzwungener Wandel. Dann ist es aber auch so, dass es einen normativen Wandel gibt, also sich auch sozusagen Vorstellungen von der Gleichheit der Geschlechter weitgehend durchgesetzt haben, nicht überall und es ist immer noch umkämpft, aber trotzdem weitgehend. Das heißt, es gibt auch sozusagen eine Forderung, eine gesellschaftliche Vorstellung davon, dass sich eben auch Männer an der Fürsorge, an Haus- und Erziehungsarbeit auch beteiligen sollen. Das heißt, es gibt ein neues Vaterschaftsbild, kann man so sagen. Wie sich das, was wir von den empirischen Studien wissen, wie sich das in Praxis umschlägt oder umsetzt, ist nochmal eine andere Frage. Also ganz prominent ist natürlich das Beispiel der Vaterschaftsmonate mit Einführung des Elterngeldes und der Möglichkeit, das Elterngeld länger zu beziehen, wenn sich beide Eltern an der Fürsorge oder Erziehungszeit beteiligen. Das sollte ja eigentlich zu mehr Gleichberechtigung strukturell führen. Und tatsächlich sehen wir aber ganz klar, dass die allermeisten Väter, die das Geld in Anspruch nehmen, nur genau 2 Monate nehmen. Und in der Zeit fährt man in den Urlaub und als Familie. Das heißt, das ist ein sehr klarer Indikator dafür, dass sich da sehr kleine Schritte nur vollzogen haben im konkreten Wandel in Bezug auf die familiale Praxis. Und das Gleiche kann man zeigen anhand von mikrosoziologischen Studien, was die Beteiligung an der Hausarbeit, an der Frage der Versorgung der Kinder zeigt. Also dass Frauen eigentlich in allen Studien, also ich rede jetzt ausschließlich von heterosexuellen Paaren, Frauen eigentlich immer das Gesamtmanagement der Familie und des Haushalts in den Händen behalten. Also dass da tatsächlich die alltägliche Praxis große Beharrungskräfte deutlich macht, die dem normativen Wandel widersprechen.
Und dabei sind auch die Frauen nicht ganz unbeteiligt. Also in ihrem Artikel in der Analyse und Kritik weisen sie darauf hin, dass eben Frauen in Heterobeziehungen oft daran mitarbeiten, diesen Schein der Gleichberechtigung oder Gleichwertigkeit, der gerechten Arbeitsteilung aufrechtzuerhalten. Und nicht nur das, auch in der Ratgeberliteratur, die ja seit eh und je, aber irgendwie habe ich das Gefühl, in den letzten 10 Jahren nochmal so einen richtigen Schub bekommen hat, gerade was das private Leben und das Management davon angeht. Auch in der Ratgeberliteratur wird oft davon abgeraten, Ungleichheit unter Partnern zu thematisieren und da besser eben um des lieben Friedens willen Ungerechtigkeiten geschlechterspezifische innerhalb von Partnerschaften nicht anzusprechen, um eben keinen Stress zu provozieren. Wie erklären Sie sich denn, dass das tatsächlich in vielen Beziehungen und Familien der Fall ist?
Das hat ganz unterschiedliche Gründe und ein paar davon haben Sie jetzt schon genannt oder in die Richtung argumentiert. Zum einen ist natürlich eine Thematisierung von Ungleichgewicht bedeutet Konfliktpotenzial und bringt erstmal sozusagen Arrangements ins Ungleichgewicht. Und das versuchen Menschen manchmal zu vermeiden. Deshalb ist genau das, was Sie gerade in Bezug auf die Ratgeber ansprechen oder auch Frauenzeitschriften machen lassen. Ein prominentes Beispiel hatte ich im Zuge der Recherche in so einer Frauenzeitschrift, war ein Artikel, der das auf die Formel gebracht wurde. Weniger meckern, mehr küssen sozusagen hilft der Stabilität der Beziehung oder so. Das ist eine Dimension. Die andere ist aber ebenso relevant, dass Paare eben sich selbst, wenn sie sich als gleichberechtigte Partnerschaft verstehen und verstehen wollen, gemeinsam oft Anteil daran haben, das bestehende Ungleichgewicht in der Arbeitsteilung zu kaschieren. Da gibt es dann verschiedene Strategien, also sich sozusagen selbst auch gar nicht sichtbar machen zu wollen, was da eigentlich passiert und wie ungleich das Ganze ist. Weit verbreitet ist heute in so modernen, gleichheitsorientierten Paarbeziehungen, dass Paare die unterschiedliche Beteiligung auf unterschiedliche Sauberkeitsstandards zurückführen. Also die eine mag es nun mal sauberer und der andere halt weniger, aber das ist doch keine Frage von Gleichbehandlung, sondern sozusagen von persönlichen Neigungen. Und wer es halt, es wird dann gewissermaßen zur Falle, wer es halt lieber sauberer hat, der muss halt mehr putzen. Aber es ist dann keine Frage der Verhandlung zwischen den Geschlechtern. Es gibt aber auch eine andere Techniken oder Strategien der Unsichtbarmachung des Ungleichgewichts in der Haushaltsarbeit. Zum Beispiel, dass typischerweise auch die Frauen den Beitrag der Männer besonders hervorheben. Also mein Partner kocht ganz besonders gut und vor allem vor Gästen und so. Also dass sozusagen die Sonderleistungen ganz besonders betont werden, während die ganze routinisierte Arbeit des Alltags, also etwa die Wäsche machen etc., rausgerechnet wird, das macht doch eigentlich die Maschine und das mache ich doch so nebenher oder so. Also das heißt, es gibt auch eine Reihe von Techniken, sich dieses Ungleichgewicht gar nicht erst so vor Augen zu legen. Cornelia Kopisch und ich haben eine Studie gemacht zu Paaren, wo die Frau das Haupteinkommen verdient und da war das überraschende Ergebnis, dass tatsächlich auch in diesen Paaren, in denen die Frau Familienernährerin ist, trotzdem noch in der Regel den Großteil der Haus- und Sorgearbeit tatsächlich übernimmt. Das ist nun wirklich erklärungsbedürftig und da haben wir einen weiteren Mechanismus noch gefunden, dass tatsächlich die Frauen versuchen, den Statusverlust ihres Partners zu verhindern. Das heißt, verhindern wollen, dass er in die Hausmannrolle kommt, dadurch seine prekäre berufliche Beschäftigungen viel dann in so Kreativberufen oder künstlerischen Berufen oder so besonders hervorheben und eher dann freiwillig auch mehr Hausarbeit zu übernehmen, um da nicht sozusagen ein Problem männlicher Identität zu verstärken.
Also genau. So eine Pufferfunktion genau. Sozusagen.
Ganz genau.
Und weil Sie jetzt gerade eben diese Milieustudie, war das ja, angesprochen haben, haben Sie da festgestellt, dass es tatsächlich Unterschiede gibt in unterschiedlichen Milieus?
Es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Dass wir milieuvergleichend untersucht haben, heißt eben, dass wir, also Einkommen war ein zentrales Kriterium, aber dass wir Milieus auch unterschieden haben nach zentralen Wertvorstellungen und Lebensstilen etc. Und bei den AkademikerInnenpaaren waren es eben solche Mechanismen, die ich eben aufgezählt habe. Also die Frau macht den Großteil der Haus- und Sorgearbeit, obwohl sich die Paare als gleichberechtigt verstehen und sagen, sie machen 50-50. Und in der Praxis zeigt sich aber eben ein ganz anderes Bild. Das ist das, was ich eben gerade skizziert habe. In traditionellen Arbeitermilieus ist es in der Regel so, dass auch die Frauen trotzdem den Großteil der Haus- und Sorgearbeit übernehmen, das aber nicht problematisiert wird, weil da die klassische Vorstellung immer noch so ist, eigentlich soll der Mann Ernährer sein und die Frau eigentlich vor allem den Haushalt in der Hand haben. Und deshalb, wenn sie zur Familienernährerin wird, delegiert sie manchmal Aufgaben, also hier räumen wir die Spülmaschine aus, aber es wird nicht sozusagen, dass der Mann Hausmann wäre oder so, käme überhaupt nicht in Frage. Also da ist sozusagen das Ungleichgewicht der Arbeitsteilung auch im Prinzip kein Problem der häuslichen Arbeitsteilung. Das einzig innovative Milieu, was wir gefunden haben, ist eigentlich ein wertkonservatives Milieu. Das heißt, das haben wir familistisches Milieu genannt, weil die zentrale Orientierung eben an Familie und Gemeinschaft ist. Und das ist ein Milieu, das ist oft eben auch so Menschen mit christlicher Wertorientierung etc., wo wir am ehesten noch so etwas gefunden haben wie Hausmänner, also tatsächlich eine Umverteilung des traditionellen Arrangements und dann insofern auch in Frage, also in Hinsicht zeitlicher Belastung, eine größere Gleichheit herrscht und ein Aufbrechen der traditionellen Geschlechterordnung. Also dann auch Männer tatsächlich stärker in diese Fürsorgerolle gehen. Und das ist offensichtlich möglich, weil die Orientierung auf Familie und das Gemeinsame, das Zentrale eben handlungsleitende Bild ist.
Also wenn Sie wertkonservativ sagen, da stelle ich mir dann so die klassische Mittelschichtsfamilie vor oder besser verdienende. Vielleicht liegt es ja tatsächlich am Grad der Prekarisierung auch, wie man gerechtere Aufteilungen überhaupt zulassen kann. In dem Moment, wo beide arbeiten gehen könnten und es jetzt nicht so eine krasse Not herrscht, dass man eben gar keine Arbeit hätte zum Beispiel, dass man sich quasi dann gerechtere Aufteilung leisten kann? Könnte man sowas formulieren?
Worauf Sie abheben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also die Frage ist, was auch überhaupt finanziell möglich geht, ja, oder von der zeitlichen Belastung oder so. Also die Paare, die da diesen Rollentausch machen, das sind natürlich Paare, die ein Einkommen haben, wo auch ein Einkommen reicht für die Familie. Wenn das überhaupt nicht möglich ist, also sozusagen eine so prekäre Beschäftigung, dass alle irgendwie in geringen bezahlten Niedriglohn Berufen tätig sind etc. Und Gleichberechtigung braucht oder gleichberechtigte häusliche Arbeitsteilung braucht auch strukturelle Voraussetzungen. Und ich glaube, die Forderung deshalb, dass eigentlich sozusagen die prekären Arbeitsverhältnisse insgesamt der Arbeitsteilung nicht gut tun und es deshalb zu, also die Forderung nach geringeren Arbeitszeiten für alle, ja, also etwa denken wir Richtung 6-Stunden-Tag oder sowas, eine ganz konkrete realpolitische Forderung ist, die, glaube ich, sehr sinnvoll ist. Also die Arbeitszeiten und Bedingungen in der Arbeitswelt so zu gestalten, dass sie tatsächlich auch eine genug Zeit schaffen, für alle Sorgearbeit zu übernehmen und sich zu engagieren.
Naja, jetzt haben wir bisher vor allem auf die Großen geguckt und die Geschlechterverhältnisse innerhalb von ja, Paarbeziehungen. Wenn wir jetzt auf Familien gucken, sprich die Kinder mit betrachten, wie erleben denn Kinder heute ihre Mütter und Väter? Also schlägt sich das, worüber wir gerade gesprochen haben, schlägt sich das dann auch in der Erziehung nieder? Kriegen das Kinder mit?
Also wir haben in Bezug auf diese familienernährenden Paare, da haben wir die Kinder nicht mit untersucht. Also da kann ich Ihnen keine konkrete Antwort drauf geben. Unterscheiden sich Kinder heute von Generationen vorher in der Art und Weise, wie sie aufwachsen? Ja, ganz sicher. Und das hat natürlich ganz unterschiedliche Gründe, die bei einer neuen Gestaltung von Geschlechterbeziehungen anfängt, über Digitalisierung reicht bis hin zu anderen Erziehungsvorstellungen, die wir heute haben. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe dafür, dass sich Kindheiten verändern. In Bezug auf diese Geschlechter Beziehungen ist es tatsächlich auch, würde ich sagen, sehr kompliziert. Also natürlich wachsen Kinder heute in einer Welt auf, in der es eine Bundeskanzlerin gibt und in der Frauen selbstverständlich erwerbstätig sind. Also dahingehend sich Leitvorstellungen von Weiblichkeit und auch von jungen Mädchen natürlich verändert, so wie viele Kinder jetzt auch mit Vätern aufwachsen, die präsenter sind als vorher. Das heißt aber keineswegs, und das können wir auch in Forschung eigentlich sehr gut beobachten, dass es deshalb nicht doch stark auch geschlechterdifferenzierende Muster in familialen Erziehungsprozessen gäbe. Ein anderes Spektrum von Phänomenen, was die Geschlechterforschung gerade sehr stark beschäftigt, ist, dass wir zwar einerseits eben die genannte Gleichberechtigung im Sinne von normativen Orientierungen, also dass die meisten Menschen eben zustimmen würden, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, haben. Andererseits aber sich wieder verstärkt, gerade auch in der Konsumwelt, die Betonung von Geschlechterdifferenz sichtbar ist. Also diese pinke Ü-Eier für Mädchen, alles in überhaupt pink und rosa, Playmobil etc., Bücher, der ganze Buchmarkt. Also Kinder sind heute mit viel stärkeren Geschlechterunterschieden in diesen ganzen Alltagsspielzeug, Konsumsegmenten konfrontiert. Und das ist etwas, was Eltern zum Teil auch heute entproblematisieren. Also ich habe den Eindruck, dass das in den 1980er Jahren von dem, was wir so wissen, auch aus der Literatur, Gleichberechtigung im Sinne von, man muss etwas ausgleichen, was die Gesellschaft macht, nämlich Frauen benachteiligen oder die Handlungsspielräume von Jungen und Mädchen massiv jeweils einschränken. Und das muss in der Familie ausgeglichen werden. Das heißt, man versucht mit den Mädchen vor allem zu kämpfen und sie sollen keine Barbies spielen oder so. Und die Jungs sollen dann auch mal eine Puppe kriegen. Dass solche Vorstellungen eigentlich eher wieder zurückgegangen sind und es so unter dieser Idee, die Einzigartigkeit des Kindes ist ausschlaggebend und seine Autonomie, also das Kind sucht sich selbst, womit es spielen möchte und ich nehme da gar keinen Einfluss drauf. Und dass deshalb unter anderem solche Mechanismen dazu führen, dass es eigentlich eher in Eltern-Kind-Verhältnissen oft eine Entproblematisierung von geschlechterdifferenzierenden Mustern, also einer Ungleichbehandlung, gibt.
Mit der ganzen Arbeit und der ganzen Forschung und dem ganzen Wissen im Petto, was Sie sich über eben Geschlechterverhältnisse in Paarbeziehungen erarbeitet haben und was Sie jetzt eben auch über den Wandel von Familienstrukturen und auch eben die scheinbar wieder zunehmende Festlegung, ja, auf männlich oder weiblich, mit diesem ganzen Wissen im Petto sozusagen, Sie haben vorhin schon den 6-Stunden-Tag angesprochen, gibt es konkrete Vorschläge oder Hinweise, was man auf politischer Ebene verfolgen sollte, damit tatsächlich mehr Zeit fürs schöne Leben und weniger Zeit für diesen Kampf, wer jetzt irgendwie welche Rolle hat, übrig bleibt. Also ne, um diese Anliegen, die Sie eigentlich so mit Ihrer Arbeit verfolgen, da irgendwie auch ein Stück weit eine Praxis, eine wirklich realpolitische Praxis folgen zu lassen. Was müsste man da fordern?
Wenn es um ganz konkrete, umsetzbare, realpolitische Forderungen geht, also unmittelbar umsetzbare, dann wäre es sowas wie eine Reduktion der Arbeitszeit für alle. Möglicherweise, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich finde diese ganze Debatte um verpflichtende Elternzeit auch für Väter kompliziert, aber das ist natürlich auch ein Instrument, über das man nachdenken könnte. Vor allem auch eine Entprekarisierung der Erwerbswelt, also dieser alles, was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist und zu einer großen Verunsicherung geführt hat, der Lebensverhältnisse, tut, wie gesagt, der Gleichberechtigung und der Geschlechterbeziehung nicht gut und allen dem ganzen Bereich von Sorge, Care-Arbeit etc., das wäre so ein Themenspektrum. Also grundsätzlich glaube ich aber, dass man davon ausgehend natürlich auch zu einer radikaleren Gesellschaftskritik kommen müsste. Das heißt zum einen, eine Wiederbelebung feministischer Fragen, also um genau diesen ganzen Mechanismen der Individualisierung, also alles immer als das eigentlich je eigene Problem nur der Vereinbarkeit oder des Konfliktes oder Nicht-Konfliktes in der eigenen Paarbeziehung zu deuten und nicht als Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse, und zwar sowohl im Bereich der Arbeitswelt als auch in dem, was wir als das Private nennen, ja, also da durchaus auch wieder das Private zu politisieren, Geschlechterverhältnisse zu politisieren, als feministische Fragen zu begreifen und als feministische Fragen auch dahingehend, dass alle unter diesen Zurichtungen, Geschlechterzuschreibungen leiden. Und ich glaube, dass auch ein radikaler Feminismus immer auch über eine Umgestaltung der gesamten Gesellschaft nachdenken muss.